ARD Sounds.
Vor Rosalind Franklin steht ein Gebilde aus Metall und Draht. Zwei Männer haben es mit viel Mühe zusammengebaut. Und sie sind davon überzeugt, dass dieses Modell zeigt, wie die DNA aufgebaut ist. Rosalind sagt erstmal nichts. Sie nähert sich dem Gebilde und betrachtet es. Dann beginnt sie Fragen zu stellen. Wo ist das Wasser? Warum liegen bestimmte Bausteine außen und wie sollen diese Ergebnisse mit den Messwerten zusammenpassen? Rosalind sucht nicht nach einem Fehler im Detail. Nein, sie stellt das gesamte Gerüst in Frage. Und je länger sie es betrachtet, desto sicherer wird sie. Dieses Modell kann nicht stimmen. Und sie weiß auch schon ganz genau, woran das liegt. Meine liebsten Mäuse des Wissens, heute machen wir was, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Wir tauchen mal wieder in die Welt der Wissenschaft ein. Denn ihr habt euch für Rosalind Franklin entschieden. Was hat es mit der DNA überhaupt auf sich? Wie hat Rosalind den wissenschaftlichen Durchbruch geschafft? Und wieso halten letztendlich dennoch drei Männer den Nobelpreis in den Händen? Das beantworten wir alles jetzt, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1: Ein Molekül voller Geheimnisse. Unsere Geschichte beginnt heute Anfang der 1950er Jahre. Eine Zeit, in der Smartphones noch keine Rolle spielen. Die meisten haben nicht mal einen Fernseher zu Hause. Und psychische Erkrankungen werden noch mit Elektroschocks behandelt. Ja, in einigen Dingen sind wir heute zum Glück schon etwas weiter. Aber über Vererbung wussten die Wissenschaftler schon damals erstaunlich viel. Gleichzeitig stehen sie aber vor einem gewaltigen Rätsel. Sie wissen, dass Eltern bestimmte Merkmale an ihre Kinder weitergeben und dass die dafür verantwortlichen Gene in den Chromosomen unserer Zellen liegen. Allerdings denken Wissenschaftler lange, dass die DNA aus 48 und nicht aus, wie wir heute wissen, 46 Chromosomen besteht. Das liegt daran, dass niemand so richtig erklären kann, wie dieser unsichtbare Bauplan des Lebens eigentlich funktioniert. Viele Forscher vermuten lange auch, dass Proteine die Erbinformation tragen, weil sie kompliziert aufgebaut sind und aus zahlreichen unterschiedlichen Bausteinen bestehen. DNA wirkt dagegen fast zu einfach, denn sie besitzt nur 4 verschiedene Grundbestandteile. Doch dann zeigen mehrere Experimente immer deutlicher, dass ausgerechnet dieses unscheinbare Molekül wahrscheinlich unsere genetische Information speichert. Damit einher geht dann aber auch die nächste große Frage. Wie muss DNA aufgebaut sein, damit sie festlegen kann, welche Augenfarbe ein Mensch bekommt, wie sich eine Zelle entwickelt und welche Eigenschaften später an Kinder weitergegeben werden? Um die Antwort darauf zu finden, beginnen Forscher nach ihrer räumlichen Struktur zu suchen. Denn wer ihre Form versteht, der könnte vielleicht auch begreifen, wie sich Erbinformation speichern und kopieren lässt. Und mitten in diesem Wettlauf taucht eine Wissenschaftlerin auf, die eigentlich überhaupt nicht mit Genetik arbeitet. Ihr Name ist Rosalind Franklin. Sie wird 1920 in London geboren, studiert Chemie in Cambridge, ein ziemlich privilegiertes Umfeld. Zumindest bis der Krieg ausbricht. Während des Zweiten Weltkriegs beschäftigt sie sich mit Kohle. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hä, das ist echt sehr weit weg von DNA und Forschung an der Erbstruktur. Da habt ihr recht, aber da kommen wir noch hin. Sie untersucht winzige Hohlräume, Material und versucht rauszufinden, weshalb verschiedene Sorten auf Hitze oder Gase unterschiedlich reagieren. Nach ihrer Promotion zieht sie 1947 nach Paris. Es dauert nicht lange, da verknallt sie sich in die Stadt der Liebe. Schnell lernt sie fließend Französisch und genießt das kulturelle Leben. Vor allem entwickelt sie sich aber beruflich weiter. Denn sie lernt eine Methode so präzise anzuwenden, dass sie bald zu einer gefragten Expertin wird. Die sogenannte Röntgenstrukturanalyse. Man richtet Röntgenstrahlen auf viele dicht nebeneinander liegenden Moleküle. Die Strahlen treffen auf deren Atome, werden in unterschiedliche Richtungen abgelenkt und erzeugen auf einem Film ein Muster aus hellen und dunklen Stellen. Dieses Bild sieht erstmal ziemlich komisch aus. Doch bestimmte Abstände, Linien und Formen verraten einem geübten Auge, wie die winzigen Bausteine im Inneren angeordnet sein könnten. Rosalind beherrscht genau diese Arbeit außergewöhnlich gut. 1950 holt das King's College in London sie deshalb in eine Forschungsgruppe, die DNA untersucht. Im Labor wird konzentriert gearbeitet. Ein leises Summen liegt in der Luft. Rosalind und ihr Doktorand Raymond Gosling stehen vor ihrem Versuchsaufbau. Sie justieren, verschieben und richten die empfindlichen DNA-Fasern immer wieder neu aus. Noch ein kleiner Handgriff, ja, so sollte es passen. Dann kontrollieren sie die Feuchtigkeit, denn schon ein Tropfen Wasser kann die Struktur der DNA komplett verändern. Alles muss stimmen. Die beiden arbeiten noch nicht lange zusammen, doch sie erwartet direkt ein großer Konflikt. Ihr Kollege Maurice Wilkins forscht am selben Institut ebenfalls an DNA. Und er geht davon aus, dass Franklin zu seinem bestehenden Projekt dazustößt. Später wird er sie fälschlicherweise oft nur als seine Assistentin bezeichnen. Rosalind selbst hat von ihrem Vorgesetzten jedoch die klare Vorstellung erhalten, dass sie die Röntgenuntersuchung eigenständig übernehmen soll. Wilkins empfindet ihre Unabhängigkeit zunehmend als Einmischung, während Franklin seine Nachfragen als Eingriff in ihren eigenen Forschungsbereich wahrnimmt. Gleichzeitig arbeitet sie in einer Wissenschaftswelt, in der Frauen noch lange nicht selbstverständlich als gleichrangige Kollegin gelten. Wichtige informelle Treffpunkte bleiben ihnen teilweise verschlossen. Leitende Positionen sind selten und selbstbewusstes Auftreten, das wird bei einer Frau schneller als schwierig bewertet. Rosalind werden also früh Steine in den Weg gelegt. Nun liegt es also an ihr, sich den Weg frei zu machen. Kapitel 2. Bild Nummer 51. Während Rosalind am King's College versucht, aus den rätselhaften Mustern der DNA eine verlässliche Struktur abzuleiten, beginnt im Labor eine Phase, in der jeder Millimeter auf einem Fotofilm plötzlich entscheidend werden kann. Rosalind und Raymond sind mal wieder im Labor beschäftigt. Es ist ziemlich stickig. Der beißende, metallische Geruch von Forschungsgeräten sticht in der Nase. Doch sie sind hoch konzentriert. Gemeinsam spannen sie extrem dünne DNA-Fasern in eine kleine Probenkammer und setzen sie über viele Stunden Röntgenstrahlen aus. Und dabei entdeckt sie etwas Wichtiges. Je nachdem, wie viel Wasser die Fasern aufnehmen, verändert sich ihre Anordnung. Im Mai 1952 belichten Franklin und Gosling eine besonders gut ausgerichtete Probe ganze 62 Stunden lang. Als der Film entwickelt wird, erscheint darauf ein auffälliges dunkles Kreuz. Die Aufnahme trägt im Labor die Nummer 51 und wird später als Photo 51 weltberühmt. Ihr könnt es als Nummer 1 in den Shownotes finden. Für die meisten Menschen sieht dieses Bild nur nach einigen verschwommenen Flecken und Linien aus. Für Fachleute verrät das kreuzförmige Muster allerdings etwas Außergewöhnliches. Die DNA scheint sich schraubenförmig um eine Achse zu winden. Aus den Abständen lässt sich außerdem ableiten, dass sich ihre Struktur ungefähr alle 3,4 Nanometer wiederholt und das Molekül nur rund 2 Nanometer breit ist. Sie sammelt damit Stück für Stück die Maße eines Moleküls, das niemand direkt sehen kann. Das alles sind super wichtige Erkenntnisse für die Wissenschaft. Und während Franklin weiterrechnet, sitzen rund 80 Kilometer entfernt in Cambridge zwei andere Wissenschaftler über demselben Rätsel. James Watson und Francis Crick. Die beiden bauen Modelle. Metallteile werden gedreht, verschoben und neu zusammengesetzt. bis Zucker, Phosphate und Basen räumlich so zueinander passen, dass alle bekannten Messwerte erklärt werden können. Ein erster Versuch mit 3 Strängen scheitert. Dann gelangt Watson Ende Januar 1953 zum King's College. Dort zeigt Maurice Wilkins ihm Photo 51. Und unsere Rosalind? Ja, die weiß davon gar nichts. James Watson erkennt sofort, was er da vor sich hat. Wenig später erhalten die 2 Modellbauer über einen internen Bericht weitere Messergebnisse aus Franklins noch unveröffentlichter Arbeit. Auch diese Daten erreichen Cambridge, ohne dass sie vorher gefragt wird. Während sie selbst noch sorgfältig versucht, ihre Ergebnisse mathematisch abzusichern, haben Watson und Crick plötzlich genau die Größen vor sich, die ihr Modell einhalten muss. Und jetzt fügt sich alles erstaunlich schnell zusammen. 2 Stränge laufen in entgegengesetzte Richtungen und winden sich umeinander. Außen liegen Zucker und Phosphate. Innen paaren sich die Basen Adenin mit Thymin sowie Guanin mit Cytosin. Dann ein kalter Februarabend. Viele Studenten aus Cambridge haben sich im Eagle Pub versammelt. Sie spielen Karten und trinken Bier. Auch Francis Crick ist anwesend. Als es später wird, baut er sich selbstbewusst vor seinen Freunden auf und verkündet, das Geheimnis des Lebens gelüftet zu haben. Ein ziemlich lustiger Ort, um eine Errungenschaft der Wissenschaft erstmals öffentlich zu teilen. Am Pub erinnert übrigens bis heute eine Plakette an diesen Moment. Im März 1953 steht schließlich die berühmte Doppelhelix. Ihr findet ein Foto davon als Nummer 2 in den Shownotes. Wenige Wochen später, am 25. April, gehen viele Leute zu Zeitungsständen. Und sie haben einen guten Grund. Schließlich ist heute die neue Ausgabe des Nature-Magazins erschienen. Ein renommiertes, hochkarätiges Blatt, das international gelesen wird. Schnell fällt den Lesern eine besonders interessante Passage auf. Denn Watson und Crick haben in der Zeitschrift ihr Modell der Doppelhelix veröffentlicht. Danach folgen Ergebnisse von Maurice Wilkins und seinen Kollegen. Und schließlich veröffentlichen Rosalind Franklin und Raymond Gosling ihre eigenen Röntgendaten. Darunter auch Photo 51. Die 3 Teams publizieren ihre Arbeiten also praktisch zeitgleich und nebeneinander. Doch öffentlich bleibt vor allem ein Namenspaar hängen. Watson und Crick. Und das, obwohl Rosalind die entscheidenden Lösungen für das Rätsel rund um die DNA rausgefunden hat. Bis heute beschäftigt Wissenschaftshistoriker deshalb die Frage, wo Austausch endet und wo eine Forscherin bei einer der bedeutendsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts nicht die Anerkennung erhält, die ihrem tatsächlichen Anteil entspricht. Kapitel 3 – Mehr als die Frau hinter der DNA. 1953 lässt Rosalind Franklin das King's College hinter sich. Die Spannung dort haben sie Kraft gekostet. Doch ihre wissenschaftliche Laufbahn, die ist noch lange nicht an ihrem Ende angekommen. Am Birkbeck College in London beginnt für sie eine neue Phase. Und in der kann sie endlich stärker selbst bestimmen, woran sie arbeitet und wie sie ihre Forschung organisiert. Das Labor ist klein, die Ausstattung nicht besonders komfortabel, doch Rosalind baut sich Schritt für Schritt eine eigene Arbeitsgruppe auf. Ihr neues Thema sind Viren. Besonders intensiv untersucht sie das Tabakmosaikvirus, ein Erreger, der Pflanzen befällt und hervorragend für Röntgenanalysen geeignet ist. Damit wechselt Rosalind nicht nur das Molekül, sondern das gesamte Forschungsgebiet. Wieder arbeitet sie mit fein ausgerichteten Proben, langen Belichtungszeiten und komplizierten Mustern auf Fotofilm. Nur geht es dieses Mal nicht mehr um menschliche DNA allein. Sie will verstehen, wie ein komplettes Virus aufgebaut ist und wo darin seine Erbinformation liegt. Gemeinsam mit ihren Kollegen erkennt sie, dass sich viele Proteinbausteine wie eine Spirale um einen inneren Hohlraum anordnen. Das genetische Material dieses Virus liegt dabei nicht einfach lose in der Mitte. Es ist eingebettet innerhalb dieser schraubenförmigen Proteinhülle. Damit hilft Franklin zu erklären, wie ein Virus seine Erbinformation gleichzeitig schützen und transportieren kann. Ihre Forschung wird international beachtet. Ihre Gruppe wächst und sie untersucht weitere Pflanzenviren. Rosalind Franklin ist zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr nur die Wissenschaftlerin aus der Geschichte der Doppelhelix. Sie leitet ein eigenes Forschungsprogramm und gehört zu den Wegbereiterinnen eines neuen Feldes, in dem Wissenschaftler die räumliche Struktur von Viren entschlüsseln. Sie reist sogar mehrfach für Vortragsreisen in die USA. Doch mitten in dieser besonders erfolgreichen Phase verändert sich ihr Leben leider drastisch. Das Aufstehen fällt ihr zunehmend schwerer. Schmerzen begleiten sie durch ihren Alltag. Irgendetwas stimmt nicht. Also geht sie zum Arzt. Sie wird dort kontrolliert und durchgecheckt. Der Mann im weißen Kittel macht sich Notizen. Er trägt einen strengen Blick. Dann verlässt er den Raum. Rosalind ahnt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Als der Arzt zurückkommt, sitzt sie immer noch auf der Liege im Behandlungszimmer. Sie ist blass und ein wenig zittrig, als ihr Eierstockkrebs diagnostiziert wird. Es folgen Operationen und eine damals noch sehr begrenzte Form der Chemotherapie. Trotzdem kehrt sie immer wieder ins Labor zurück, wertet Ergebnisse aus, betreut ihre Mitarbeiter und arbeitet sogar an neuen Projekten weiter. Ihr Wille ist auch unter starken Schmerzen unzerbrechlich. Am 16. April 1958 stirbt Rosalind Franklin in London. Sie ist gerade einmal 37 Jahre alt. 4 Jahre später, 1962, werden James Watson, Francis Crick und Maurice Wilkins mit dem Nobelpreis für ihre Erkenntnisse über die Struktur der DNA ausgezeichnet. Rosalind kann zu diesem Zeitpunkt leider nicht mehr berücksichtigt werden, denn der Preis wird nicht an bereits Verstorbene vergeben. Für viele Menschen entsteht dadurch jedoch über Jahrzehnte ein einfaches Bild. Eins, das nicht der Wahrheit entspricht. Watson und Crick entdecken die Doppelhelix, Wilkins gehört dazu und Rosalind Franklin, naja, die bleibt halt die Frau, deren Foto ihnen halt ein bisschen geholfen hat. Keiner der drei erwähnt Rosalind in ihren Dankesreden. Doch ihre Notizbücher, Berechnungen und später ausgewerteten Manuskripte zeigen was ganz anderes. Rosalind produziert nicht einfach nur Photo 51. Sie erkennt wichtige Maße der DNA, bestimmt die Lage der Phosphatgruppen, untersucht ihre Symmetrie und arbeitet selbst an einer Struktur mit 2 Strängen. Ihre damalige Vorsicht bedeutet nicht, dass sie ihre Ergebnisse nicht versteht. Sie will nur einfach keine Lösung veröffentlichen, bevor die Messungen sie nicht wirklich tragen können. Im Grunde will sie also einfach nur auf Nummer sicher gehen, was ihr letztendlich zum Verhängnis wird. Heute erzählen wir deshalb ihre Geschichte differenzierter. Nicht als die einer hilflosen Forscherin, der eine fertige Entdeckung gestohlen wird, aber ebenso wenig als einer bloßen Helferin im Hintergrund. Rosalind Franklin ist eine eigenständige Wissenschaftlerin, deren Arbeit an Kohle, DNA und Viren 3 völlig unterschiedliche Forschungsgebiete prägt. Ihr Vermächtnis ist also größer als ein Foto mit der Nummer 51. Zusammenfassung: Anfang der 1950er Jahre wissen Wissenschaftler zwar, dass Gene unsere Eigenschaften weitergeben, aber noch nicht, wie die DNA aufgebaut ist. Rosalind Franklin wird am King's College in London Teil genau dieser Suche. Mit präzisen Röntgenaufnahmen und Messungen untersucht sie die räumliche Struktur der DNA. Gemeinsam mit Raymond Gosling entsteht dabei Photo 51. Das berühmte Bild liefert wichtige Hinweise darauf, dass die DNA schraubenförmig aufgebaut ist und hilft dabei, ihre genauen Maße zu bestimmen. Ohne Rosalinds Wissen zeigt Maurice Wilkins die Aufnahme später James Watson. Zusätzlich gelangen weitere Messergebnisse von ihr zu Watson und Francis Crick. Die beiden nutzen diese Daten für ihr Modell der Doppelhelix. 1953 veröffentlichen sie ihre Struktur, während Franklins eigene Ergebnisse direkt danach erscheinen. Trotzdem wird ihr Anteil an der Entdeckung jahrzehntelang deutlich weniger wahrgenommen. Rosalind arbeitet anschließend erfolgreich an der Struktur von Viren weiter. 1958 stirbt sie mit nur 37 Jahren an Krebs, vermutlich verursacht durch die jahrelange Röntgenstrahlung. 4 Jahre später erhalten Watson, Crick und Wilkins den Nobelpreis. Heute gilt Rosalind Franklin als eigenständige Wissenschaftlerin, deren präzise Arbeit entscheidend zum Verständnis der DNA beiträgt. Und ihr Name, der reicht inzwischen sogar bis ins All. Ende 2028 soll der Mars-Rover Rosalind Franklin starten. Und der soll bis zu 2 Meter tief in den Marsboden bohren, um nach Spuren von Leben zu suchen. Ausgerechnet die Frau, die geholfen hat, die Struktur des Lebens zu entschlüsseln, gibt damit einer Mission ihren Namen, die nach Leben auf einem anderen Planeten sucht. Ey, was ist das wieder für eine Hammerfrau? Also erstmal ist es wirklich immer wieder erschreckend, wie sehr Frauen damals benachteiligt werden. Und es ist wirklich traurig, dass Rosalind keine Anerkennung für ihre Erkenntnisse bekommt zu ihren Lebzeiten. Ich denke, sie wäre sicher sehr froh, wenn sie wüsste, dass sie eben diese heute erhält. Wieder eine Folge, bei der ich sehr, sehr froh bin, all diesen Frauen eine Stimme geben zu dürfen. Vielen Dank dafür. Was wollt ihr zu Rosalind wissen? Schreibt es uns gerne, wir beantworten es euch dann in der nächsten Folge. Aber jetzt reisen oder besser gesagt fahren wir zurück zu unserer Fernfahrerin der letzten Woche, Bertha Benz. Number One ist von Sassi. Zoe, wie lange hätte Bertha für die Strecke mit einer normalen Kutsche gebraucht? Also für die rund 106 Kilometer lange Hinfahrt hätte eine normale Kutsche damals etwa 10 bis 11 Stunden reine Fahrzeit benötigt. Da gewöhnliche Kutschpferde pro Tag eigentlich nur 40 bis 60 Kilometer am Stück schaffen, wäre ohne einen Wechsel unterwegs sogar eine Übernachtung nötig gewesen. Die nächste hat Amelie gestellt. Wie funktioniert es, dass 3 Leute in einem Wagen mit nur einem Sitz fahren können? Also, der Benz Patentmotorwagen hat zwar nur eine einzige durchgehende Sitzbank, aber diese ist breit genug für mehrere Personen. Bertha sitzt auf dieser in der Mitte, während ihre beiden Söhne links und rechts neben ihr Platz finden. Da die beiden Jungs mit 13 und 15 Jahren noch recht schmal sind, passen alle 3 gerade so nebeneinander auf den Sitz. Dann eine von Jonas. Hat Bertha Benz was mit dem Namen Mercedes-Benz zu tun oder wie ist der Name sonst entstanden? Also Bertha Benz hat mit dem Markennamen Mercedes selbst nichts zu tun, da dieser auf ein anderes Autounternehmen zurückgeht. Der Name entsteht durch die Österreicherin Mercedes Jelinek, deren Vater um 1900 die Rennwagen der Firma Daimler unter dem Namen seiner Tochter erfolgreich vermarktet. Erst im Jahr 1926 fusionieren die Firmen von Carl Benz und Gottlieb Daimler zur heute weltbekannten Marke Mercedes-Benz. Und die letzte Frage für heute kommt von Ani. Seit wann braucht man beim Autofahren eigentlich einen Führerschein? Also, ihr wisst ja, dass Carl Benz bereits 1888 eine Fahrerlaubnis erhält. Aber so einen einheitlichen für das gesamte Land verpflichtende Führerschein, den gibt es erst ab dem 3. Mai 1909. Kurz nach dieser gesetzlichen Einführung im Jahr 1910 wird dann auch eine richtige Fahrprüfung für alle Autofahrer zur Pflicht. Und damit, ihr lieben Mäuse, sind wir dem Ende mal wieder nah. Aber ihr wisst, was kommt, natürlich nicht ohne euch. Über wen wollen wir als nächstes sprechen? Ihr dürft wie immer entscheiden. Numero 1 ist Melissa Vargas. Sie wird in Kuba vom Volleyball ausgeschlossen, bekommt in der Türkei eine zweite Chance und entwickelt sich dort zu einem gefeierten Nationalstar. Dann Clara Campoamor, eine spanische Politikerin, die entscheidend für das Frauenwahlrecht in Spanien kämpft und sich trotz großer Widerstände durchsetzt. und Fatima Al-Fahiri. Sie ist die Gründerin der ältesten noch bestehenden Universität der Welt und setzt mit ihrem Einsatz für Bildung ein Zeichen, das bis heute nachwirkt. Wir sind gespannt, wer es dieses Mal wird. Gibt's dann am Mittwoch um 23.59 Uhr. Bis dahin wie immer unendlich viel Liebe an jeden Einzelnen von euch und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.